Ich freue mich, heute einige Gäste aus der FG begrüßen zu dürfen. Da fällt heute nämlich der Gottesdienst aus und der Rest ist irgendwie weit weg, habe ich gehört, 130 Kilometer. Herzlich willkommen und herzliche Grüße dann nächste Woche zurück an eure Gemeinde. Ja, wir freuen uns über die Zusammenarbeit von Christen überall. Und das bringt mich auch zu einem Punkt. Save the date. Am 26. November diesen Jahres wird um 18 Uhr in der FEG in Aachen in der Römonderstraße das internationale Fest zur Ehre Gottes stattfinden. Und zwar um 18 Uhr. Wir als Pastorenkreis der Städteregion Aachen haben nach Jahren endlich es mal wieder geschafft, so ein Fest auf die Beine zu stellen. Und wir sind schon voller Erwartungen. Vertreter von der Stadt wird da sein. Und wir erwarten, dass das Haus voll wird. Das ist die gute Nachricht, dass das wir den größten Saal, der weit und breit zu kriegen war, bekommen haben. Und freuen uns sehr und möchten einfach alle herzlich einladen. Es wird vielleicht auch der eine oder andere nochmal angesprochen wegen kleiner Hilfeleistungen, wie das so ist bei solchen Veranstaltungen. Aber erstmal wollte ich nur das schon mal ankündigen. 26. November, das ist Sonntagsabend, nachmittags, spätnachmittags, Anfangabend. Wird nicht zu lang gehen, weil wir auch Kinder dabei haben werden wahrscheinlich. Also ich glaube, es geht von 18 bis 20:30 Uhr oder sowas. Möchte mich jetzt aber nicht festlegen. Ne? Genauere Informationen kommen natürlich dann demnächst. Also Sonntag, 26.11., 18 Uhr, internationales Fest zur Ehre Gottes. Ja, dann einigen bin ich ja schon persönlich nachgegangen. Ich habe mich heute schon wie ein Schneekönig gefreut, weil so ein kleines Heftchen, das ich habe drucken lassen, ist heute angekommen. Und das ist eine Aufforderung zum Tagebuchschreiben, um es mal so zu sagen. Und ich würde gerne jedem von euch noch eins schenken. Ein paar habe ich schon. Ich werde mich da positionieren. Falls du noch keins abbekommen hast, dann gebe ich es dir jetzt oder wir können es gleich noch regeln. Ich freue mich einfach jedes Mal, wenn was erscheint. Ja, und damit sind wir dann auch schon beim Thema. Ja, also wenn es dem Koch nicht mehr schmeckt, was sollen dann die Gäste sagen? Ja, stellt euch einen Vertreter vor, der kommt. Naja, ich habe hier so einen Staubsauger. Ich muss ihn ja loswerden. Ob ich ihn kaufen würde, weiß ich nicht. So geht das nicht. Ne? Also, ich freue mich sehr über die Gelegenheit, mit euch heute wieder weiterzugehen. Für den Kontext kurz. Wir hatten das letzte Mal einen Vers im Mittelpunkt aus den Sprüchen, Kapitel 4, Vers 23, wo es heißt, und den habe ich euch auch hier mitgebracht, mehr als alles, was man sonst bewahrt, behüte dein Herz, denn in ihm entspringt die Quelle oder auch die Ausflüsse des Lebens. Oder andere Übersetzung, mehr als alles andere behüte dein Herz, denn von ihm geht das Leben oder dein Leben aus. Wir haben letzte Woche grundsätzlich einfach nur festgestellt, dass wir in einer schwierigen Zeit leben, weil unsere Sinne und überflutet werden mit Informationen auch von vielen, vielen Problemen. Und es ist nicht mehr so, ich sehe ein Problem, ich helfe. Und dann geht das Leben normal weiter, sondern wir sind ständig bombardiert mit Nöten, wo uns im Grunde die Hände oft gebunden sind. Und es ist manchmal schwierig abzuwägen und zu wissen, ach, was soll ich jetzt tun? Soll ich überhaupt was tun? Wo geht das hin? Wo kommt das her? Und wir haben festgestellt, dass wenn wir nicht aufpassen, wir dann anfangen, dass unser Herz verhärtet, dass unser Herz gleichgültig wird, dass wir, das waren ja nur 1000 Tote, hier sind 5000 Tote oder so, ja. Und wenn wir uns dann da bei solchen Gedanken erwischen, müssen wir mal länger drüber nachdenken, was wir da eigentlich sagen, ja. Da verliert das, was wir als Christen glauben, dass jedes einzelne Menschenleben wert ist, dass jemand anders dafür stirbt, seine Bedeutung. Und das war so ein bisschen der Schlusspunkt, dass wir zu dem Punkt gekommen sind, Gott möchte, dass wir ein Herz der Barmherzigkeit haben, ein weiches Herz haben und er fordert uns eben auf, dass, weil er weiß, dass das nicht so einfach ist, über die Jahre als Lebensstil zu leben, dass wir das tun. Ja? Das ist das Thema, um das es geht heute, ist, ja gut, jetzt habe ich ein weiches Herz, ja, wie bewahre ich mich denn davor? Es geht jetzt ein bisschen darum, wie ich mein Herz richtig hüte. Dieses Behüten, das hier, oh, ich glaube, ich habe noch nicht auf den Knopf gedrückt, sorry. Ja, dieses Behüten hier, das ist ein schönes Wort, das kommt ja aus dem Landwirtschaftlichen, ja, also man behütet etwas, wird ja übertragen dann jetzt auch aufs Allgemeine, ja, es bedeutet, dass man Sorgfaltspflicht hat, es bedeutet, dass man ein Augenmerk darauf hat. Und das ist der Punkt, den ich machen möchte. Gott sagt also in dieser Schriftstelle, dass unser Augenmerk, unser Fokus mehr als alles, was man sonst behütet, darauf sein soll, unser Herz zu behüten. Eine radikale Aussage. Ich glaube, ich habe euch noch nicht den Titel hier verraten. Die Weisheit der Radikalität ist tatsächlich der Predigttitel. Ihr werdet dann auch gleich herausfinden, warum. Und Radikalität führt ja entweder immer zu schnellen Resultaten oder einem schnellen Ende. Ja, das ist so, die hat die Radikalität ja an sich. Ja, also entweder ein Aufstand gelingt oder er wird halt niedergeschlagen. Und was wir vor allen Dingen verstehen müssen, ist, dass es immer einen Zusammenhang zwischen der vertikalen, also der Beziehung mit Gott, die wir haben, die uns Jesus Christus eröffnet hat, und der horizontalen, also unserem mitmenschlichen Leben gibt. Und dass diese Zusammenhänge enger sind, als wir meinen. Ja, das werden wir jetzt auch hier wieder sehen, dass Jesus das sehr betont, dass es einen direkten Zusammenhang zwischen unserem mitmenschlichen Verhalten und unserer Beziehung zu Gott gibt. Schauen wir da also rein. Das höchste Gebot, antwortete Jesu auf die Frage danach, ist: Höre Israel, der Herr unser Gott ist der Herr allein, und du sollst den Herrn deinen Gott lieben von ganzem Herzen, von ganzer Seele, von ganzem Gemüt und mit all deiner Kraft. Das andere aber ist dies: Du sollst deinen Nächsten lieben wie dich selbst. Hier sehen wir also die vertikale und die horizontale. Also es gibt kein anderes Gebot größer als diese, sagt er. Im Matthäusevangelium wird noch ein seltsamer Satz gesagt, da heißt es, das ganze Gesetz und die Propheten hängen daran, womit zum Ausdruck gebracht werden soll, dass alle Gebote Gottes dadurch erfüllt werden, indem man das höchste Gebot erfüllt. Ja, the higher always includes the lesser. Das Höhere schließt immer das Niedrigere mit ein. Ja, alles ist also eingeschlossen darin. Das ist also, die Fähigkeit zu lieben ist wie ein Generalschlüssel. Ja, wenn man in ein Hotel geht, da legt man Geld hin, bekommt einen kleinen Schlüssel und dann kann man die Minibar und das Bett und die Dusche in dem kleinen Hotelzimmer genießen und sich da ausruhen, solange man bezahlt hat. Aber der Manager oder Besitzer des Hauses hat einen Generalschlüssel, der alle Türen öffnet. Und die Fähigkeit, bedingungslos, selbstlos lieben zu können, ist der Generalschlüssel, um all die Segnungen und Verheißungen Gottes, in die es überhaupt nur gibt, aufzuschließen. Das ist natürlich ein Schlüssel, den bekommt man nicht für 27,50 Euro für die Nacht. Ja. So. Wovon spreche ich also? Von einem lebenslangen Wachstumsprozess darin, dass wir wachsen in unserer Fähigkeit zu lieben. Und jetzt tue ich was, ich weiß nicht, warum ich an dich gedacht habe, Fred, aber ich habe an dich gedacht, weil, wie ich das gemacht habe, ich habe gedacht, hoffentlich kommt, ja, eigentlich will ich ja, dass er kommt, dann will ich wieder nicht, dass er kommt, denn wenn der das sieht, dann habe ich schon wieder Schelte, ich spüre es schon. Auf der nächsten nicht mehr. Also ich muss euch diesen Text einfach vorlesen, ich werde ihn auch nicht groß kommentieren. Das ist aus 1. Johannes 4 einfach. Und wie ich da drin war, habe ich gedacht, das muss ich vorlesen. So eine schöne Übersetzung dieses Textes, das ist jetzt die neue Genfer Übersetzung, habe ich schon lange nicht mehr gelesen. Meine Freunde, wir wollen einander lieben. Denn die Liebe hat ihren Ursprung in Gott. Und wer liebt, er ist aus Gott geboren und kennt Gott. Wer nicht liebt, hat Gott nicht tief erkannt. Sag ich mal, erkannt. Denn Gott ist Liebe. Und Gottes Liebe zu uns ist daran sichtbar geworden, dass Gott seinen einzigen Sohn in die Welt gesandt hat, um uns durch ihn das Leben zu geben. Das ist das Fundament der Liebe. Nicht, dass wir Gott geliebt haben, sondern dass er uns geliebt und seinen Sohn als Sühneopfer für unsere Sünden zu uns gesandt hat. Meine Freunde, da Gott uns so sehr geliebt hat, sind auch wir verpflichtet, einander zu lieben. Ihn selbst hat niemand je gesehen. Doch wenn wir einander lieben, lebt er in uns und seine Liebe hat uns von Grund auf erneuert. Selah, eine kurze Einfügung hier. Du bist geliebt. Du bist sehr geliebt. Das ist die wunderbare Wahrheit. Und wir erkennen, dass je mehr Liebe wir erleben, umso mehr erleben wir Gott. Ja, wenn Gott Liebe ist, dann je mehr ich mit Liebe zu tun habe, lerne ich ein Stück weit immer mehr Gott kennen. Das heißt, es gibt ein Verhältnis zwischen unserer Fähigkeit zu lieben und unserer Gotteskenntnis. Das ist, was er sagt, wer nicht liebt, hat Gott nicht erkannt. Dieses Wort bedeutet in dem Zusammenhang eher, der kennt Gott noch nicht so tief. Deswegen habe ich das vorhin eingeführt. Wenn du wissen willst, ob du wirklich geliebt bist, dann schaust du aufs Kreuz. Denn dort ist es manifest geworden, die Liebe des Vaters, dass er für dich seinen Sohn ans Kreuz hat gehen lassen. Aber lesen wir weiter. Treffer. Geht. Augen zumachen, ich lese es euch vor. Und noch etwas gibt uns die Gewissheit, mit Gott verbunden zu sein. Wir haben erkannt, dass Gott uns liebt und haben dieser Liebe unser ganzes Vertrauen geschenkt. Das ist wichtig. Manche Leute erhaschen mal oder erkennen, dass Gott liebt, aber sie setzen ihr Vertrauen nicht da rein, dass diese Liebe ihr Leben verändern kann. Gott ist Liebe und wer sich von der Liebe bestimmen lässt, lebt in Gott und Gott lebt in ihm. Wenn das bei uns der Fall ist, hat uns die Liebe von Grund auf erneuert. Dann werden wir dem Tag des Gerichts voll Zuversicht entgegensehen können, denn auch wenn wir noch in dieser Welt leben, sind wir doch wie Christus mit dem Vater verbunden. 18, wo die Liebe regiert, hat die Angst keinen Platz. Gottes vollkommene, Klammer auf, ausgewachsene, gereifte, das ist meine Anmerkung, Klammer zu, Liebe vertreibt jede Angst. Angst hat man nämlich dann, wenn man mit einer Strafe rechnen muss. Wer sich also noch vor dem Gericht fürchtet, bei dem ist die Liebe noch nicht zum vollen Durchbruch gekommen. Erinnert euch, wir sprechen von einem wachstümlichen Prozess. Der tiefste Grund für unsere Zuversicht liegt in Gottes Liebe zu uns. Wir lieben, weil er uns zuerst geliebt hat. Wenn jemand behauptet, ich liebe Gott, aber seinen Bruder oder seine Schwester hasst, ist er ein Lügner. Denn wenn jemand die nicht liebt, die er sieht, seine Geschwister, wie kann er da Gott lieben, den er nicht sieht? Denkt an das Gebot, das Gott uns gegeben hat. Wer Gott liebt, ist verpflichtet, auch die Geschwister zu lieben. Hier wird dieser Knotenpunkt zwischen horizontalen und vertikalen ganz klar betont. Ja? Wir können nicht auf der einen Ebene agieren, ohne dass wir automatisch auch auf der anderen Ebene agieren. Ja? Das nur mal an diesem schönen Text. Liebevolle Täter des Wortes sein, darum geht es. Und jetzt gehen wir in die Feldpredigt, ihr Lieben. Und ihr kennt diese Verse, weil ich die schon so viel gepredigt habe, aber immer in einem anderen Kontext. Das ist die Geschichte von dem Haus, das auf festen Grund gebaut wird. Und normalerweise rede ich ja immer über den 47. Vers. Aber ich möchte heute diesen Abschnitt, ich lese ihn kurz vor, in einen anderen Kontext stellen. Jesus sagt da am Ende der Feldpredigt in Lukas 6, was nennt ihr mich aber Herr, Herr und tut nicht, was ich euch sage? Wer zu mir kommt und hört meine Rede und tut sie, ich will euch zeigen, wem er gleicht. Er gleicht einem Menschen, der ein Haus baute und grub tief und legte den Grund auf den Fels. Als aber eine Wasserflut kam, da riss der Fluss an dem Haus und konnte es nicht erschüttern, denn es war gut gebaut. Wer aber hört und nicht tut, der gleicht einem Menschen, der ein Haus baute auf die Erde, ohne Grund zu legen. Und der Fluss riss an ihm und es fiel gleich zusammen und der Einsturz dieses Hauses war gewaltig. Nun, der Kontext, den ich sagen möchte, ist, dass diese Aussagen sich natürlich auf das, was Jesus vorher gesagt hat, in erster Linie bezieht, nämlich auf seine Predigt davor. Er sagt, ey Leute, ich hab's euch jetzt gesagt, ich erinnere euch noch mal dran, es nur zu hören oder zu wissen, ist nicht genug. Und er benutzt dieses Gleichnis, um uns zu Tätern des Wortes zu machen. Darauf liegt die Betonung auch in Matthäus. Dann ist es also so, dass der Bezug auf den Lehren davor ist. Nun, was hat er denn davor gelehrt? Ne? Das ist also hier eine Verheißung, konnte es nicht erschüttern, weil es gut gebaut war, ist eine Verheißung an die Leute, die Jesu Lehre aus dem Bergpredigt, Feldpredigt umsetzen in ihrem Leben. Nun, wenn ihr die kennt, wisst ihr, dass die sehr radikal ist. Gut. Nächste. Nee, das ist aber jetzt irgendwie. Nee, wieso geht das jetzt? Ist wieder was nicht in Ordnung da? Spielt da jemand? Also darum geht es heute. Wenn du dich immer noch fragst, worum es heute geht. Es geht darum, Liebe zu üben und deren Wachstum zu verstehen. Weil wenn unser Herz mit Liebe ausgefüllt ist, dann hüten wir unser Herz sehr wohl gut. Denn wenn es mit Liebe ausgefüllt ist, ist es mit Gott ausgefüllt. Und das kann man quer durch die Lehren Jesu sehen und nicht nirgendwo wird das deutlicher als hier in der Feldpredigt. Er sagt, seid barmherzig, wie auch euer Vater barmherzig ist. Das war unser Ausgangspunkt ja letztes Mal. Richtet nicht, so werdet ihr auch nicht gerichtet. Verdammt nicht, so werdet ihr nicht verdammt. Vergebt, so wird euch vergeben. Gebt, so wird euch gegeben. Und jetzt kommt eine allgemeine Aussage. Ein volles, gedrücktes, gerütteltes und überfließendes Maß wird man in euren Schoß geben, denn eben mit dem Maß, mit dem ihr mir messt, wird man euch zumessen. Seht ihr, Liebe und Liebesfähigkeit ist keine Magic-schwammige Sache oder so. Ja, in dem Text davor, den ich euch vorgelesen habe aus dem Johannesbrief, da waren zwei Bereiche, wo ganz deutlich wird, wo man messen kann, wie es um die eigene Liebesfähigkeit steht. Da heißt es zum Beispiel, Gottes gereifte Liebe vertreibt jede Angst. Ja, wer sich noch ängstigt, ist nicht gereift oder vollkommen im Sinne von ausgewachsen, ja, in der Liebe. Das heißt, dasselbe gilt für andere starke Emotionen, Männer, mit unserem Zorn. Ja? Und im Endeffekt ist es so, dass er auch sagt, wenn jemand seine Geschwister nicht lieben kann, wie kann er sagen, dass er Gott liebt? Das heißt, an deinem Umgang mit deinem Umfeld kann ich sehen, wie gut deine Beziehung, also dein Lieben Gottes ist. Das heißt, es wird auf einmal sichtbar. Es wird messbar. Das ist, was Reflexion macht. Die Dinge werden kommen ans Licht. Und vielleicht magst du ja nicht, was andere Leute über dich sehen oder nicht sehen, aber du kannst wenigstens ehrlich mit dir selbst sein und sagen, ich nehme ein Tagebuch von heute an und ich werde anfangen aufzuschreiben, wie ich mein Herz behüte. Ja? Und ich werde anfangen nachhalten, wie es denn da aussieht, ob meine Angst weniger wird, ob ich lerne, meine Geschwister liebevoller zu behandeln und ich werde merken, dass ich auch mit Gott liebevoller dann umgehe. Es gibt diesen Zusammenhang und der ist nicht mystisch, sondern praktisch, real, messbar, mit Schulnoten versehbar. Schaue ich jetzt richtig grimmig? Nein. Okay, aber ich möchte es nochmal betonen. Es ist also durchaus nicht so, als könnte man das nicht irgendwo sehen. Jeder von uns weiß, wenn einer verdammend und verurteilend dauernd ist. Hast du den gesehen? der wieder geparkt hatte. Der meint wohl, ihm gehört die Straße alleine. Ich werde es mir ersparen, weil uns auch die Zeit dazu fehlen wird, heute wieder alles neu über Vergebung zu sagen. Aber glaubt mir, wenn ich eins verstanden habe, was vielleicht die Antibiotika und die Penicillin in der modernen Medizin als herausragendes Medikament sind, das ist Vergebung in der Apotheke Gottes für unsere menschliche Seele. Vergebung bringt den Fluss der Heilung und Wiederherstellung, der Erneuerung zum Laufen. Viele Menschen können diese Annahme und Liebe Gottes, die hier im Raum jetzt ist, nicht so erleben und spüren, weil die Kräfte der Ablehnung, der Selbstablehnung und der Angst vor Ablehnung das rausblocken. Sie sind eingeschränkt in ihrer Möglichkeit, weil ihr Herz verschlossen ist, weil sie Angst haben, dass es wieder wehtut, dass es schmerzt. Ja, wir alle sind nicht von vollkommenen Eltern großgezogen worden. Selbst intakte Familien, da nehmen Kinder viele Schäden von mit. Wir müssen irgendwann Gott zulassen, unser tiefstes Inneres zu erneuern. Das fängt damit an, dass wir sagen, ich vergebe und ich vergebe gern. Und dann wird Gottes wiederherstellende Kraft unser Innerstes mehr und mehr durchdringen, die alten Festungen, die der Feind aufgebaut hat, mit denen er unser Leben minimiert hat, zertrümmern und wegschleifen oder auflösen, abschaffen, austreiben, was auch immer. Und dann können wir diese Liebe unbegrenzt aufnehmen und weiterfließen lassen an unsere Umwelt. Aber wenn wir nicht erneuert werden in unserem Innersten durch die Liebe, dann wird von Generation zu Generation dieselbe Problematik weitergetragen, die in unserer Familie war. Oft verstärkt. Das Gute wird verstärkt, Gott sei Dank, aber manchmal eben auch die anderen Dinge. Und wenn wir einen Unterschied in unserer Familie machen wollen, müssen wir lernen zu lieben. Wenn wir lieben wollen, müssen wir diese Liebe erstmal in unserem Innersten ihr Werk tun lassen. Und sie kann das durch Vergebung. Gott ist an jedem Ort und zu jeder Zeit am Höhepunkt seiner Macht. Amen. Also ist er jetzt hier auf dem Höhepunkt seiner Macht. Seht ihr, viele Menschen verstehen das nicht. Gott ist eine Konstante. Selbst der Teufel ist eine Konstante. Der ist immer böse, der will immer das Letzte, der ist ein Lügner und Vater der Lüge, will rauben, morden, töten, der kennt nichts anders. Der ist zuverlässig böse. Die einzige Variable ist dein Herz, bist du. Ist deine Fähigkeit, hier drin zu entscheiden, wem du dich öffnest, wen du da reinlässt. Du, es hört sich jetzt komisch an, weil wir abhängig von Gott sind, aber du bist der Einzige, der Gott erlauben kann, sein Werk wirklich in deinem Innern zu tun. Nur wenn du sagst, Herr, ich vergebe, was meine Eltern mir angetan haben, meine falschen Reaktionen, meine Verbitterung, meine Mordgedanken, meine Selbstbewältigungsstrategien, meine Selbstgerechtigkeit, mein Stolz, meine Kompensation, 7 Stücke Kuchen, all das, ja, ich gebe es dir hin. Vergib ihnen, ich vergeb ihnen, vergib mir, ich vergeb mir. Mögen sie mir auch vergeben, wenn sie noch leben. Und dann zerbrechen diese tiefsten inneren Festlegungen, die viele Leute für ihre wahre Persönlichkeit halten, die aber tatsächlich ein demoliertes Gebäude sind, das Gott durch einen Palast ersetzen will. Aber dafür muss das alte Gebäude weg, ihr Lieben. Und nur wenn wir ihm das Recht einräumen, in unserem Herzen zu arbeiten, wenn wir ihn Herr sein lassen unseres Lebens, wenn wir ihm vollkommen hingeben, wenn wir ein Altar haben, wo wir uns als Opfer drauflegen, dann wird er handeln in unserem Leben. Das garantiere ich. Wenn wir ganze Sache machen und es ganz hingeben, wird er ganz fleißig an uns arbeiten. Ein volles, gedrücktes, gerütteltes und überfließendes Maß. Tja, stell dir das mal vor. So ein Sack, einer geht mit so einer Schippe da rein. Daneben steht ein Maß, eine Gallone, 3,8 Liter, also jetzt die amerikanische. Ja, und dann rein und drauf, es fällt an den Seiten, schüttel, drück, tak, tak, nochmal drauf, nochmal drücken und dann übergießen. Das ist ein schönes Bild, aber was will Jesus damit ausdrücken? Was will er damit ausdrücken? Nun, zwei Dinge. Einmal erstmal, es gibt ein Maß. Seht ihr, ich habe ein Maß an Liebesfähigkeit, du hast ein Maß an Liebesfähigkeit, der eine hat ein Maß an Liebesfähigkeit, der eine kann schreiende Babys besser lieben als ich. Ja, jeder hat ein Maß. Das ist die erste Aussage. Es gibt ein Maß. Die zweite aber ist, es gibt ein Überfluss als Maß. Das heißt, was er sagt ist, das, was wir messen, wird multipliziert oder exponentiell wachsend uns zurückgegeben. Wer Wind sät, wird Sturm ernten. Ja? Das heißt, was er sagt ist, was auch immer der Mensch sät, 30, 60, 100-fach, es kommt zurück. Wie heißt das? Das ist das Gesetz von Saat und Ernte, ist das Gesetz von Multiplikation. Und das, was auch immer ein Mensch tut, dass er das ernten wird. Und das ist, was ich meine. Vieles, was wir erleben in unserem Leben, ist nicht Gottes Schuld oder Tat, ist nicht des Teufels Schuld oder Tat. Es ist die Ernte unseres eigenen Handelns. Das kann ich euch nicht ersparen, ihr Lieben. Denn was auch immer ihr gesät habt, es sei denn, ihr habt aufrichtig Buße getan und das rausgerissen wird, werdet ihr das ernten, was ihr gesät habt. Ich auch. Jeder von uns. Jesus sagt, es gibt dieses Gesetz und dieses Gesetz möchte er, dass du zu deinem Vorteil oder sagen wir nicht zu deinem Vorteil, zum Besten, zum Richtigen nutzt. Nämlich, dass du barmherzig bist, dass du vergibst und nicht, dass du richtest und verdammst. Nun, das Wort richten ist aber leider auch so ein Wort, da können wir ganz, ganz schnell, weil wir es so oft gehört haben, dran vorbeigehen. Was heißt das? Dass du da hinter dem Pult oben sitzt, die Fahne über dir und dir die Argumente anhörst, so und so, und dich selber dann hinsetzt und sagst, das ist richtig, das ist falsch, das ist böse, das ist gut. Das ist, was du dann tust. Wenn du dich selbst überhebst und die Position Gottes einnimmst, wenn du anfängst, Strafen auszuteilen, der gehört dafür ins Gefängnis, der sollte das, sollte dies oder das. Und es ist die größte Sünde im Leib Jesu, ihr Lieben. Richten und verurteilen ist das Krebsgeschwür, an dem ich schon manche Gemeinde habe zugrunde gehen sehen. Das fällt, jeder hat immer Recht. Ne? Jeder hat Recht. Und dann haben alle Recht gehabt und Gott sagt, es geht nicht darum, Recht zu haben, es geht darum, barmherzig zu sein. Es geht nicht darum, was richtig oder falsch unbedingt ist, sondern wie gehen wir weiter gemeinsam in der Liebe. Und das ist es, was er uns sagen will, ist, dass dieses Gesetz eben radikal offenbart, wenn wir etwas tun, was damit passiert. Wenn du das Gute tust, multipliziert es sich ganz schnell. Wenn du das Schlechte tust, multipliziert es sich ganz schnell. Ja? Das heißt, es ist eine Hilfe, dass wir unser Verhalten schnell korrigieren können. Wenn uns die Frucht nicht schmeckt von unseren Taten, sollten wir was anders tun. Irgendwie schaffe ich es immer, dieses Ding, ja, aha, da, jawohl. Ihr merkt schon, ich gehe die Predigt von hinten nach vorne durch, das ist meine Absicht gewesen. Jesus sagt tatsächlich, das ist die Lehre, die er in der Feldpredigt hier aufstellt, aber ich sage euch, die ihr zuhört, also er wendet sich explizit an die, die sich dazugehörig zu ihm fühlen und sagt, ich sage euch, die ihr zuhört, die anderen haben schon längst abgeschaltet, wer kann so einen Unsinn zuhören, das erzählt er da überhaupt und so. Ne? Er sagt, liebt eure Feinde. Und das haben wir auch so oft gehört, darum habe ich die anderen beiden Sachen mal dick gemacht. Tut wohl denen, die euch hassen. Schon mal einem Moslem ein Küsschen auf die Backe gegeben. Tut wohl denen, die euch hassen. Was hat denn Jesus da morgens in seinem Kaffee gehabt? Die Typen, die die ganze Nacht Lärm auf der Straße gemacht haben, weil sie mal wieder eine türkische Hochzeit gefeiert haben oder so, Samstagabend gestern. Segnet die euch verfluchen. Du fährst auf der Autobahn und vor dir ist wieder so ein Juppie oder so, der meint, er bloß weil er einen Beamer fährt, hätte er die Vorfahrt gepachtet oder so. Dann kriegt das nicht gebacken. Du machst einmal die Lichthupe und du siehst durchs Fenster, dass er dir am liebsten den Kragen rumdrehen würde. Und dann segnet die euch fluchen. Bittet für die, die euch beleidigen. Ach, du siehst heute aber übernächtigt aus. Danke. Das ist radikal, was Jesus sagt. Das ist, was ich euch sagen will durch diese ganzen komischen Beispiele. Es ist keine, wir haben uns so daran gewöhnt, weil wir ja Christen sind. Aber man muss sich das mal vorstellen. Da kommt einer in die normale Welt und sagt, du sollst deine Feinde lieben. Ja, Moment mal, aber das ist doch deswegen ein Feind, weil ich ihn hasse. Das geht doch einher. Man liebt seine Familie, seine Frau, seine Kinder, wenn sie nicht so quaken. Und dann abwärts von da. Kollegen, wenn sie ein Schicker sind, haben sie eine gute Laune. Ansonsten, ne? Und dann Feinde hassen. Das ist normal. Und Jesus sagt, nee, ich will aber nicht normal. Ich will eine radikale Liebe haben von euch. Ich will, dass ihr da liebt, wo natürliche Liebe nicht mehr lieben kann, weil ihr dadurch beweist, dass eure Quelle der Liebe nicht aus euch selber kommt, sondern die Liebe selber Gott ist. Einen Feind kannst du nicht lieben. Einen Feind kannst du nur dann lieben, wenn Gott ihn durch dich liebt. Wenn du Gottes Liebe weitergeben kannst. Ansonsten bleibt das ein Dödel. Nur mit Gottes Hilfe ist das möglich. Und deswegen, wenn ihr viel Frucht bringt, beweist ihr dadurch, dass ihr meine Jünger seid. Ja, denn das geht weit über die natürliche Liebe hinaus, die wir so in uns sammeln können. Und am Ende wieder sagt er ganz einfach, wie ihr wollt, dass euch die Leute tun sollen, so tut ihnen auch. Und das ist halt wichtig. Überlegst du dir, wie du mit Leuten umgehst und tust es dann auch mal? Würdest du es schaffen, 3 oder 4 oder 7 Wochen lang einmal die Woche jemanden zu nehmen, von dem du eigentlich weißt, mit dem möchte ich bestimmt nichts zu tun haben und der geht mir so auf den Senkel und überlegst dir, dem was Gutes zu tun? Ich garantiere dir, wenn du so bist wie ich, vergisst du das ganz schnell. Du hast so viel anderes Wichtiges zu tun. Lieb zu sein, nett zu sein, brav zu sein, deinen Pflichten nachzukommen, um dich erholen zu müssen und was nicht alles, ja. Aber dein Tagebuch wird es dir ins Gesicht schreien. Du hast dich entschlossen, dein Herz mehr als alles andere zu behüten. Investiere deine Liebe immer weiter. Ich will dir sagen, warum. Jesus sagt 2-mal in der Feldpredigt, auf dass dein Lohn groß sei. Das heißt, Jesu Herz ist, dass er die Leute, die ihm zuhören, möglichst so fördern möchte, dass sie an jenem Tage ganz viel Ehre, Ruhm und Preis bei Gott haben und wohlgetan, du guter und treuer Knecht, hören. Das heißt, Jesus arbeitet daran und sagt, euer Potenzial ist gewaltig, ihr könnt großen Lohn bekommen. Und er versucht ihnen zu sagen, wie Und er sagt ganz einfach, lass dich von nichts abhalten, weiter Liebe zu säen, weiter Liebe zu säen, weiter Liebe zu säen. Lass dich durch nichts und niemand abbringen. Denn wenn du dich abbringen lässt, dann stoppst du den Fluss und das Wasser wird schal und die Liebe wird alt. Es ist wie das Manna, vergeht. Aber wenn du dich nicht abhalten lässt zu lieben, auch nicht mal von denen, die dir fluchen, nicht von denen, die deine Feinde sind, dann machst du eine maximale Saat an Liebe. Und was wirst du haben? Eine maximale Ernte an Liebe. Und du wirst Gott kennen, du wirst Gott verstehen, du wirst Gottes Handeln erleben, du wirst wieder und wieder, ja, also wie viel Freundlichkeit hast du im Straßenverkehr angesammelt, dass wenn du mal einen Fehler machst, Leute sagen, ach, fahren Sie doch. Im Ernst, ich meine das ernst, du kannst mittelfristig dein Schicksal mitbestimmen, das ist, was Jesus sagt. Wie du in den Wald reinrufst, so wird's zurückschallen. Wenn wir zuvorkommende Menschen sind, dann werden wir auch mal, wenn wir in Not sind, Zuvorkommenheit auch ernten. Aber wenn wir nichts auf die Bank getan haben, wenn wir keine Liebe investiert haben, dann werden wir auf einmal feststellen, dass das Leben hart ist. Wir werden irgendwann aufwachen und sagen, was ist mir geblieben? Nicht, ich bin in die Fülle eingetreten. Das ist, was Jesus will. Jesus will dich nicht ärgern oder Schwieriges von dir verlangen, wenn er sagt, liebe deine Feinde. Er will dir zeigen, dass wenn du dich nicht abhalten lässt, barmherzig zu sein, zu lieben, zu geben, zu vergeben, dass du dann dein volles Potenzial entfalten wirst. Mehr als alles andere. Behüte dein Herz, denn aus ihm entspringen die Quellen des Lebens. Amen. Vielen Dank fürs Zuhören. Ich hoffe, der Faden ist nicht irgendwo abgerissen. Lasst uns einen Augenblick tun, was wir immer tun. Die Heidi wird ein bisschen Hintergrundpiano spielen. Und ich möchte dich ermutigen, dass du vielleicht die Augen schließt, dass du dich auf jeden Fall einfach noch mal konzentrierst. Wir haben normalerweise